Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Wir sind Jenny Gensmer
und Tim Wiese. Vielen Dank für Ihr Vertrauen, also wenn Sie sich bewusst entschieden haben, diese Sendung zu hören.
Dann vertrauen Sie wahrscheinlich darauf, dass Sie hier nützliche Informationen erhalten und dass wir unseren Job ganz vernünftig machen.
Großen Tech-Konzernen dagegen, denen kann das ziemlich wurscht sein, ob sie Ihnen vertrauen oder nicht. Das meint zumindest der amerikanische Marketing-Professor Scott Galloway. Den haben wir zum Interview getroffen und gleich hören Sie, wie er zu dieser Erkenntnis kommt.
Außerdem diskutieren wir mit der Politikwissenschaftlerin Janet Hofmann darüber, warum auch Misstrauen produktiv sein kann. Und später erfahren wir dann, weswegen sich die dringend nötige Reform des europäischen Urheberrechts weiter verzögert.
Ja, zum Glück haben wir auch noch etwas für die Nerven dabei. Wir beobachten nämlich Vögel im Computerspiel. Jetzt geht's weiter nach Deutschland, ganz genau nach München. Dort findet jedes Jahr die DLD-Konferenz statt, die Digital Life Design, eine Veranstaltung des Burda Verlags. Die Elite der wichtigsten digitalen Tech-Unternehmen, die kommt da zusammen. Dieses Jahr war das Motto Optimism and Courage, also Optimismus und Mut.
Ja, und angesichts von Datenmissbrauch, Doxing-Angriffen, Fake News und der Ängste vieler vor den möglichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz ging es darum, wie das schwindende Vertrauen in digitale Technik und die Tech-Unternehmen wiederhergestellt werden kann.
Ein Schritt in die richtige Richtung wäre schon mal, die Führungspersönlichkeiten auszutauschen. Das ist zumindest die These von Scott Galloway, Marketingprofessor an der New York University.
Unsere Kollegin Vera Linz hat ihn in München getroffen und gefragt, was für eine Art von neuem Leadership wir brauchen und wo, in der Wirtschaft oder in der Politik?
Beides. Das Scheitern in der Wirtschaft hat direkt mit Politik zu tun. Die Populisten haben nicht verstanden, dass sich die Unternehmen für unser Wesen überhaupt nicht interessieren. Sie kümmern sich nicht um uns, wenn wir älter werden. Das sind vier profitable Unternehmen, die eine wichtige Rolle in der kapitalistischen Gesellschaft spielen. Sie sind Motoren des Wirtschaftswachstums, die Werte schaffen. Ihre Aufgabe ist es, ökonomische Sicherheit für die Arbeiter herzustellen und für die Aktionäre. Indem sie das tun, finden sie immer wieder Gründe, weswegen ihr Profit wachsen muss. Selbst wenn sie dafür lügen müssen oder leugnen müssen, dass sie der Welt Schaden zufügen. Der Grund, warum wir in den USA 23 Cent pro Dollar an die Regierung überweisen, liegt in der Hoffnung, dass die Regierung langfristiger denkt, erforderliche Investitionen macht und Regulierungen schafft, mit denen sichergestellt wird, dass die nach Profit strebenden Unternehmen langfristig nicht allzu viel Schaden anrichten. Die Automobilindustrie ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber wir haben immer noch Emissionsstandards. Pestizide sind vielleicht nicht so gut für die Gesellschaft, aber wir haben immer noch eine Behörde, die dafür sorgt, dass Lebensmittel nicht verseucht sind. Aus irgendeinem Grund haben wir versäumt, dafür zu sorgen, dass die Tech-Unternehmen denselben Standards unterliegen wie andere Wirtschaftszweige. Und in der Folge sind diese Unternehmen zu Monopolen geworden. Wir brauchen mehr Leadership unter unseren gewählten Politikern. Sie müssen gewillt sein, dieselben Standards an diese Unternehmen anzulegen wie an andere. Ich würde sagen, es gibt inzwischen mehr Leadership in Europa als in den USA.
Und brauchen wir auch neue Führungspersönlichkeiten in den Unternehmen und sind sie bereits sichtbar?
Ja, wir brauchen neue Führungspersönlichkeiten. Nehmen Sie zum Beispiel Facebook. Mark Zuckerberg ist ein Genie. Er war genau der Richtige, um das Unternehmen zu gründen und bis an diesen Punkt zu führen. Er hat enorme Unternehmenswerte geschaffen und 60 Milliarden Dollar gemacht. Er sollte auf jeden Fall abgelöst werden als CEO. Was ihn dahin gebracht hat, wo er heute ist, wird nicht ausreichen, um dahin zu kommen, wo er morgen sein muss. Und das trifft für die meisten Unternehmen zu. An einem bestimmten Punkt ist es für jeden Zeit zu gehen. Bill Gates musste gehen, Steve Ballmer musste gehen. Facebook muss eine neue Seite aufschlagen. Es ist ein unglaubliches Unternehmen mit einer strahlenden Zukunft, dem aber niemand vertraut. Sie haben wiederholt Schaden angerichtet und versuchen davon abzulenken. Es reicht jetzt. Wir brauchen neue Führungspersönlichkeiten.
Vertrauen war auch ein Thema hier auf der Konferenz und die Frage, wie man Vertrauen zurückgewinnen kann. Was können Sie tun?
Ich denke, diese Unternehmen müssen zerschlagen werden. Und ehrlich gesagt, das Wort Vertrauen wird überstrapaziert. Jeder behauptet, dass ein Unternehmen ohne Vertrauen nicht erfolgreich sein kann. Das stimmt nicht. Niemand vertraut Facebook. Trotzdem steigen die Erlöse jährlich um 30%, weil Facebook ein nützliches Werkzeug ist, der einzige Weg, um mit Menschen in Kontakt Markt zu bleiben. Der einzige Weg, um werbewirksam zu sein, besteht darin, entweder auf Facebook zu sein oder dort zu werben. Wir haben gar keine Wahl. Ob wir Facebook vertrauen oder nicht, ist so gut wie bedeutungslos geworden. Es ist ein Monopol. Der einzige Weg, effektiv mit Monopolen umzugehen, besteht darin, sie zu zerschlagen. Die Antwort lautet Wettbewerb. Die Menschen haben die Tendenz anzunehmen, dass Regulierung und das Kartellrecht etwas Sozialistisches sind oder etwas Europäisches. Unternehmen zu zerschlagen ist ein ganz natürlicher Bestandteil im ökonomischen Kreislauf. In den USA haben wir das immer wieder ganz regulär gemacht. Und immer, wenn wir ein Unternehmen zerschlagen haben, konnten wir 10, 20, 30 Jahre später feststellen, dass der Wirtschaftszweig boomt, Werte geschaffen wurden und neue Unternehmen entstanden sind. Wir sind an diesem Punkt, wo der Markt neuen Sauerstoff braucht und diese Unternehmen zerschlagen werden müssen.
Ich würde sagen, dass Vertrauen ein sehr wichtiger Wert ist. Viele Menschen widersetzen sich den Tech-Unternehmen und es werden immer mehr, weil sie kein Vertrauen mehr haben.
Ich glaube, dass Sie die Konsumenten überschätzen. Die reden ganz groß über Vertrauen und dann gehen sie zu Facebook. Dann sagen sie, dass sie wütend sind auf Facebook und Facebook nicht vertrauen. Und wo machen sie ihrer Wut und dem fehlenden Vertrauen Luft? Auf Instagram. Konsumenten sind faul. Sie wollen grundsätzlich das billigste und das beste Produkt. Sie vertrauen vielen Textilunternehmen nicht und deren Integrität der Lieferkette. Und dann kaufen sie trotzdem das kleine Schwarze für
9,99.
Vertrauen ist überbewertet. Es gibt da eine Dissonanz bei den Verbrauchern. Sie vertrauen einem Unternehmen nicht und nutzen es dennoch. Im Kern ist es so, dass Vertrauen etwas Wunderbares ist, was Schönes zu besitzen. Aber als Monopolist ist man nicht auf das Vertrauen der Konsumenten angewiesen. Niemand vertraut Facebook und trotzdem wächst es um 30% im Jahr. Die Menschen vertrauen Mercedes, aber Mercedes wächst nicht. Wo ist die Verbindung zwischen Vertrauen und wirtschaftlichem Wachstum? Es ist eine Schlüsselkomponente, aber klar ist, Monopole sind nicht darauf angewiesen, dass man ihnen vertraut.
Sie haben gesagt, 2019 wird das Jahr, in dem wir immun werden gegen Tech-Unternehmen?
Ja, ich denke, wir beginnen langsam immun zu werden. Europa hat genug von den großen Tech-Unternehmen. Wir sehen, dass mehr reguliert wird. Wir haben eine Diskussion über Steuern, über eine strenge Regulierung der Privatsphäre. In den USA wird erstmals ernsthaft über das Kartellrecht diskutiert.
In den USA wird erstmals ernsthaft über das Kartellrecht diskutiert. So I would argue that we are seeing immunities. Every new medium.
Jedes neue Medium hat so eine Phase. Das wäre der optimistische Ausblick. Als die Gutenberg-Presse aufkam, haben die Bücher Kriege ausgelöst. Aber wir sind gegen das geschriebene Wort immun geworden. Oder anders gesagt, wir haben gelernt, damit umzugehen. Technologie schafft positive und negative Ergebnisse. Ich hoffe, dass wir gegen die negativen Folgen immun werden.
Thank you very much.
Thank you.
Ein optimistisch gestimmter Scott Galloway im Gespräch mit unserer Kollegin Vera Linz. Er sagt zwar, dass die großen Tech-Konzerne nicht mehr auf das Vertrauen der Nutzer angewiesen seien, sieht aber auch eine Art Zeitenwende, weil strengere Regulierungen greifen.
Mit Regulierung beschäftigt sich auch die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann. Ihre Sicht auf Vertrauen und Misstrauen ist etwas anders. Wie wird sie gleich in Breitband erklären? Also Deutschlandfunk Kultur nach Jola. What the Fuck, ein Song von Jola, ein Projekt der Songwriterin Mason Jones aus Philadelphia. Sie spielt auch in ein paar anderen Bands, aber das hier hat unser Musikredakteur Mike Herbstreut ausgesucht, weil er es musikalisch am interessantesten findet. Klingt ein bisschen düster am Anfang, das gibt dazu, aber insgesamt ein sehr guter Popsong.
Eben haben wir hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur den Marketingprofessor Scott Galloway gehört, der die These vertritt, es kommt nicht auf das Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer in Technologiekonzerne an, sondern darauf, dass wir alle wieder zwischen verschiedenen Diensten auswählen können. Das Problem seien die Monopole, die man vielleicht auch zerschlagen müsste.
So ganz haben wir uns mit seiner Diagnose aber nicht zufrieden geben wollen, denn ist es wirklich so, dass unser Vertrauen in Technologien und Unternehmen einfach keine Rolle spielt, solange unsere Auswahl an Diensten begrenzt ist? Das haben wir auch die Politikwissenschaftlerin Janet Hofmann gefragt. Sie ist Forschungsdirektorin im Bereich Internet Policy und Governance am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft.
Und als erstes wollten wir von ihr wissen, wie neu es eigentlich ist, dass wir uns die Vertrauensfrage bei großen Technologien und Unternehmen überhaupt stellen.
Nee, die ist natürlich nicht neu. Wenn man an die Einführung großer neuer Technologien, wie sagen wir, den Zug, das Flugzeug, das Automobil denken, sind die Leute auch sehr skeptisch gewesen. Und sie haben sich große Sorgen darüber gemacht, was das für ihre individuelle oder auch die gesellschaftliche Gesundheit bedeutet, wenn man sich solchen neuen Erfahrungen und Gefahren aussetzt.
Aber irgendwann gab es doch dann auch mal einen Bruch, dass man der Technik dann blind vertraut hat, oder?
Der Soziologe Niklas Luhmann hat das generalisierte Vertrauen genannt. Ja, es ist für uns natürlich sehr viel bequemer zu vertrauen, ohne groß nachzudenken. Wir kämen auch als Menschen im Alltag gar nicht zurecht, wenn wir alle Infrastrukturen, die wir nutzen, alle Menschen, mit denen wir interagieren, allen Autoritäten, denen wir vertrauen, wenn wir das jeweils in Frage stellen würden und uns überlegen würden, ob dieses Vertrauen jetzt wirklich gerechtfertigt ist.
Und sagt aber Scott Galloway, auf dieses Vertrauen kommt es ohnehin nicht mehr an, also zumindest wenn wir bei Facebook oder Google sprechen, denn diese Konzerne haben einfach ein Monopol, es gibt keine Alternativen. Von daher kann es denen egal sein, ob die Leute jetzt Vertrauen haben oder nicht. Sie müssen diese Technik nutzen, wenn sie am sozialen Leben oder am Leben im Netz teilhaben wollen.
Also ich würde dem Letzteren zustimmen, dass wir relativ wenig Möglichkeiten haben, auszuweichen und nicht zu nutzen. Das halte ich auch für ein Gerücht. Sowas wie Datensparsamkeit oder gar Abstinenz. Ich glaube, diese Phase haben wir hinter uns gelassen, weil sehr viele digitale Technologien heute doch so eine Art infrastrukturellen Charakter angenommen haben. Gar nicht zu nutzen, glaube ich, ist nicht mehr die Alternative. Aber ich würde der Aussage widersprechen, dass es egal ist, ob wir vertrauen oder nicht. Und das hat ein bisschen auch mit dem Begriff von Vertrauen zu tun, den man da jeweils in Anschlag bringt. Aus meiner Sicht gibt es zwei Dinge zu beachten. Das erste, dass Misstrauen gar nicht immer schlecht ist. Misstrauen schützt uns in vieler Hinsicht auch. Und das beste Beispiel ist, dass Verfassungen, die sich ein Land gibt, ein Ausdruck von Misstrauen sind gegenüber der Möglichkeit des Machtmissbrauchs von Regierungen. Und das ist, wenn man so will, ein Ausdruck der produktiven Kraft von Misstrauen. Und genau das, glaube ich, ist inzwischen auch der Punkt, den wir erreicht haben im Verhältnis von sozialen Netzwerken.
Ich würde gerne anknüpfen an dieses Schlagwort, was Sie gerade gegeben haben, Misstrauen als Ressource. Wie viel hat denn Vertrauen, dass wir Unternehmen beimessen, mit unseren eigenen Werten zu tun? Wenn ich mir die Automobilindustrie zum Beispiel anschaue, dann würde ich hier auch sagen, wenn ich ein Auto kaufe, dann möchte ich auf jeden Fall den Bremsen vertrauen. Ich würde kein Auto kaufen, wo die Bremsen nicht funktionieren. Aber in dem Moment, wo zum Beispiel der Diesel was ganz anderes versprochen hat, als er letztendlich eingehalten hat, da sieht es doch mit dem Vertrauen nochmal ganz anders aus. Was heißt das sozusagen in Bezug auf die Nutzung von Internetdiensten?
Also zum einen würde ich sagen, muss man unterscheiden zwischen einer Funktionserwartung an Technik. das zeichnet Technik aus, dass sie wiederholbar das leistet, wofür wir sie einsetzen, sonst wäre es keine Technik. Und das andere ist unser Vertragsverhältnis mit einem Unternehmen, bei dem wir was kaufen. Und da geht es eigentlich nicht um Vertrauen, sondern da geht es um Erwartungen daran, dass das Unternehmen einlöst, was es in dem Vertrag uns anbietet. Wenn es das nicht tut, dann ist das ein Rechtsfall, ja, aber keine Frage des Vertrauens. Was jetzt die Internetanbieter anbelangt, ist es ja so, dass sie zum einen schon sich in ihren Nutzungsbedingungen sehr viel Freiheiten im Umgang mit unseren personenbezogenen Daten einfach herausnehmen. An der Stelle verletzen sie gar nicht unser Vertrauen, obwohl sie das natürlich auch tun, in Klammern gesetzt, aber sie bedingen sich das ja schon aus. Und das ist dieses Geschäftsmodell Dienstleistung im Tausch gegen unsere personenbezogenen Daten. Und da würde ich sagen, kann man jetzt eigentlich nicht so sehr von verletzten Vertrauenserwartungen oder Vertrauen sprechen, weil sie das immer angekündigt haben. Dass wir jetzt misstrauischer werden, weil uns allmählich auch klar wird, was es für unsere eigene Zukunft bedeutet, wenn Dritte so viel über uns wissen, das finde ich ist überfällig.
Sie haben ja gerade auch schon mal betont, wie produktiv dieses Misstrauen möglicherweise sein könnte. Man fragt sich aber auf der anderen Seite trotzdem, was folgt daraus? Also Scott Galloway sagt ja zum Beispiel, die Konsumenten sind viel zu bequem. Sie wollen einfach nur, dass es funktioniert. Sie wollen das Beste haben und es soll möglichst billig sein.
Ich denke immer, wir schreiben den Leuten da sehr viel Gefühlslagen und Intentionen zu, ohne dass wir das im Einzelnen wirklich überprüfen können. Aus meiner Sicht ist es so, dass alle Regulierungen in diesem Bereich oder sagen wir die überwiegende Zahl von Regulierungen doch immer an der Entscheidungsfreiheit des Individuums ansetzen. Die Datenschutzgrundverordnung ist dafür geradezu paradigmatisch. Sie räumt uns die Freiheit ein, eine informierte Zustimmung zu geben, die besagt, wir gucken uns an, was der Anbieter sagt, was er mit unseren Daten macht und dann stimmen wir entweder zu oder nicht zu. Und das, glaube ich, ist wirklich eine Fiktion, weil es übersieht, dass dieses kein Vertragsverhältnis zwischen Gleichen oder sagen wir Gleichmächtigen ist, sondern tatsächlich das Verhältnis sehr asynchron ist. Der Anbieter, soziale Netzwerke in diesem Fall, geben uns die Bedingungen vor und dann können wir Ja oder Nein sagen. Und wir sind Einzelne und das sind mächtige Konzerne, die Angebote liefern, denen wir uns schlechterdings nicht entziehen können. Deshalb müsste aus meiner Sicht eigentlich ein ganz anderes Verhandlungssystem greifen, nämlich jemand, der im Namen der individuellen Nutzerinnen und Nutzern aushandelt, zu welchen Bedingungen diese Unternehmen ihre Dienstleistungen anbieten können. Wir haben das in der Industriegewerkschaft ja auch, dass ich nicht individuell die Freiheit habe, ein Arbeitsverhältnis einzugehen zu den Bedingungen, das mir der Arbeitgeber vorlegt, sondern wir haben hier Gewerkschaften, die im Namen aller ihrer Mitglieder verhandeln. Und sowas Ähnliches brauchen wir in der digitalen Gesellschaft auch. Kollektive Vertretungsformen.
Also würden Sie sagen, ja, man müsste große Tech-Konzerne regulieren, aber es bräuchte so eine Art Multi-Stakeholder-Ansatz.
Es ist ja so, dass große Unternehmen wie Facebook inzwischen selber der Überzeugung sind, dass es Regelungen braucht. Wovor sie sich fürchten, ist, dass die vom Staat aufoktroyiert werden und deshalb werden sie selber tätig und laden Wissenschaftlerinnen ein oder veranstalten Konferenzen oder machen so Soft-Law-Vorschläge, also so eher ethische Regelungen, die begrenzend wirken sollen auf ihr eigenes Handeln. Also die sind selber tätig und ich glaube, dass das aber auf Dauer nicht genug ist. Und tatsächlich wünsche ich mir, dass die Nutzerinnen und Nutzer selber auch beteiligt sind bei dem Regulierungsrahmen, der im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird.
Ja, und interessanterweise hat sich ja auch gerade gestern Mark Zuckerberg in verschiedenen Zeitungen weltweit zu Wort gemeldet, um zu erklären, was Facebook mit unseren Daten macht und wie Facebook-Werbemodelle funktionieren. Also auch aus der Kategorie PR und Schamoffensive.
Tja, das reicht aber natürlich nicht, sagt die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann. Sie fordert eine Vertretung für die Interessen und Rechte von uns Nutzerinnen und Nutzern von Internetdiensten.
Und das Gespräch mit ihr gibt es auch nochmal in voller Länge auf deutschlandfunkkultur.de/breitband.
is huge, and it can grow. Just add more love. You never know. Mama said she liked you. Daddy liked your time. I like everything about you. Although I don't know why. Love's gigantic.
Kind, ein Projekt von Joel Chartkoff aus Los Angeles. Never Know ist ein Song von seiner EP Prescott Sessions. Für die Texte hat er sich von historischen Liebesbriefen aus der Stadtbücherei inspirieren lassen.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und dafür ist jetzt unsere Kollegin Azadeh Peschman im Studio. Hallo.
Hallo.
Die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, hat erste Konsequenzen. Die EU hat ein ziemlich hohes Bußgeld verhängt, 50 Millionen Euro. Und das bei einem Unternehmen, das sich nicht zum ersten Mal den Vorwurf anhören muss, auf eine intransparente Art und Weise Daten zu sammeln. Google. Azadeh, wie kam es dazu?
Die von Max Schrems gegründete Organisation None of Your Business und die französische Nichtregierungsorganisation La Quadrature du Net hatten im vergangenen Jahr Beschwerde gegen Google eingereicht. Die französische Datenschutzbehörde ist dem nachgegangen und die wirft Google jetzt zwei Dinge vor, womit sie gegen die DSGVO verstoßen. Zum einen, dass das Unternehmen seine Nutzer nicht transparent über die Nutzung der Daten informiert und zum anderen, dass die Zustimmung, die Google einholt, um personalisierte Werbung anzuzeigen, nicht gültig sei, weil die Nutzer nicht ausreichend darüber informiert würden. Bloomberg-Journalist Dan Stoller kommentiert die Verhängung des Bußgeldes so.
Google
sagt, sie halten die DSGVO ein, aber die EU verstärkt ihre Bemühungen in dieser Sache, sodass andere Tech-Firmen wie Facebook und Twitter deshalb in Zukunft noch größere Strafen treffen könnten. Die EU wird Google wahrscheinlich als Präzedenzfall für andere größere Verstöße gegen die DSGVO nutzen. Wenn Google sich erneut nicht an die Regelung hält, wird Frankreich und andere EU-Gremien noch höhere Strafen in Milliardenhöhe erlassen. Die EU spielt keine Spielchen und zielt das ganze Unternehmen und zieht ganze Unternehmen für intransparentes Datensammeln zur Rechenschaft.
Ja, das sagt Dan Stoller von Bloomberg. Er kündigt schon mal hohe Bußgelder auch für andere Unternehmen an. Google hat übrigens schon gesagt, in Berufung zu gehen. Das Unternehmen findet nämlich, dass es viel Arbeit und Mühe in sein Zustimmungsverfahren investiert hätte. Ja, und da hätte man sich dann schließlich auch an die Empfehlungen der Gesetzgeber gehalten und sich da ein bisschen orientiert.
Auch Facebook und Twitter mussten sich in dieser Woche den Vorwurf gefallen lassen, sich nicht an die geltenden Datenschutzgesetze zu halten. Allerdings wurden sie nicht von der EU gerügt, sondern von der russischen Medienaufsicht Roskomnadzor, die ein Verwaltungsverfahren gegen die beiden Unternehmen einleiten. Was ist der Grund dafür?
In Russland gilt die Vorgabe, dass persönliche Daten der Nutzer auf russischen Servern gespeichert werden müssen. Der Chef der russischen Medienaufsicht wirft Twitter und Facebook nun vor, dass die Unternehmen keine konkreten Angaben dazu machen können, wo die Daten russischer Nutzer auf dem Gebiet der Russischen Föderation gespeichert werden. Außerdem, so lautet der zweite Vorwurf, haben sie auch keine Angaben darüber gemacht, in welchem Zeitrahmen sie dem nachkommen wollen. Wenn die Daten auf russischen Servern gespeichert werden, dann könnte allerdings auch der russische Geheimdienst Zugriff darauf haben. Das ist zumindest die Befürchtung der Kritiker.
Ja. Ja, auch hier können also die Unternehmen mit einer Strafe rechnen in Russland. Was passiert Facebook und Twitter, wenn sie den Forderungen nicht nachkommen?
Die russische Medienaufsicht droht Facebook und Twitter mit einem Verbot. Vor 2 Jahren ist das mit LinkedIn passiert. Auch hier hat die Medienaufsicht Verstöße gegen die Datenschutzgesetze festgestellt und das Netzwerk von russischen Providern blockiert. Als die Messenger-App Telegram im vergangenen Jahr blockiert wurde, führte das zu Protesten. Bei Twitter und Facebook könnte man also mit einer ähnlichen Reaktion rechnen. Immerhin sind das Plattformen, auf denen politische Debatten stattfinden und wo sich politischer Protest formiert. Deshalb kritisiert vor allem die Opposition die Regierung dafür, dass sie Facebook und Twitter womöglich sperren.
Ein anderes Thema, das in dieser Woche in den Schlagzeilen war, ist die Einschränkung der Weiterleitungsfunktion bei WhatsApp. Bisher konnte man Nachrichten an bis zu 256 Nutzer weiterleiten. Seit letztem Juli nur noch an 20, jetzt nur noch an 5. Damit will der Konzern erreichen, dass man die Nachrichten erstmal nur an enge Kontakte weiterleitet.
Ja, gerade in Wahlkämpfen wie zuletzt in Brasilien hat WhatsApp eine zentrale Rolle in der Verbreitung von Fake News gespielt. Und die Funktion Weiterleiten hat dazu geführt, dass sich Falschnachrichten in Windeseile massenhaft verbreiten. WhatsApp hat diese Funktion in Indien schon im vergangenen Jahr eingeschränkt, weil falsche, vielfach weitergeleitete WhatsApp-Nachrichten Lynchmorde ausgelöst haben. Inwiefern das erfolgreich sein kann, ist aber fraglich, denn man kann auf WhatsApp immer noch Nachrichten an Gruppen weiterleiten. Und wenn die Hunderte von Mitgliedern haben, dann ist der Effekt der gleiche.
Ja, vielen Dank, Azadeh Peshman. Die Links zu den einzelnen Meldungen finden Sie natürlich wie immer auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de/breitband. Coming to you live from the frozen tundra, coming to you live from the rough. Zagreb, put a blunt on, we get live. I'm the tattered pages of modern man. 80 proof whiskey drink straight from out the shot glass. Can have you feel that all is well. Wrote verses, crossing words out like Jean-Michel. It's all in the timing. The bitterness of the winter felt the rawness in the climate. The sun also rises, stayed on the Hemingway slang. Why these suckers small time in the vintage 60 box. Dirty with the beat, stepped up to 25, shot murder with the speech. No hip-hop peaks and valleys, you just stumbled on the Everest. Still painting in the alleys, my property value terrorist. Still dusty on the wax stick, though techniques had to bury it. Some MCs still spit, still spit. Sound smooth, true, nonetheless, gritty, overcast over the city, dim witted in the street light, bummy money, hungry, must restate this fact again. The vagrant packs a pen so potent, scratching the notebook. Yeah, that's where I keep the flavor, shut eyes like AM Saturday. This wavy syndicate, swinging some massive weight, dope crates, checking the fame on the passing freight, keep the accolades. This flame is retribution, sucker DJ execution, fatal for fake rappers underground. Over your shoulders, came to smash shit down. The motherfucking harbingers of plastic, advocating for a band. By the four aspects, built a jazz folk on peace. This winter whimper gets to cease. Holla, 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 and them big ziplocks packed up with quarter pounds. And keep it on the low, keep on your toes, speak what you know. Odds with convention, on the rise, high tides, wrote with elegance. Stick my head into a wax spot, sniff out a loop. Dusty nose flows, exposed on dirty through truth. That brought them brews, I roll up, but let's kill the beat first. A white dude is nice around mics like Steve Kerr. Shut the merciless, reduce the rappers to the earthliness. Berserk with this audio stick, on the keep warm. Chemically react to the rhythm until heat warms. 20 below, shoveling snow, guzzling 40s. When it's storm warning, I'm rocks off of this ice phase. The real shit returns just in time. For the last day, cash pays rules all what they got problems about. Skills that didn't add up to dollar amounts. Knowledge account for blessings. Scholar amongst freshmen, pound for pound, sound down to the essence. Stories von Antique Recipes, ein Hip-Hop-Duo bestehend aus Mr. Dirty Harry und Shut Eyes, zwei Beat-Produzenten, die ziemlich auf Jazz stehen. Der eine lebt in den USA in Buffalo, der andere in Kroatien in Zagreb, haben sich 2009 kennengelernt und seitdem schicken sie sich die Beats hin und her und basteln ziemlich gute Tracks, wie wir eben gehört haben.
Breitbandbesprechung.
Ja, und jetzt kommen wir zu einer Art unendlichen Geschichte, die wir hier bei Breitband auch schon gefühlt ewig erzählen. Und in der geht es um die Reform des europäischen Urheberrechts. Seit 2 Jahren wird verhandelt. Es gab große Proteste. Besonders hitzig wird es aber bei 2 bestimmten Punkten.
Ja, zum einen geht es da um das sogenannte Leistungsschutzrecht. Das sieht vor, dass Internetdienste wie Google News und Twitter an Verlage zahlen müssen, wenn sie kleine Ausschnitte aus deren Artikeln ihren Nutzern anzeigen.
Und zum anderen stehen Upload-Filter in der Kritik, also Programme, die verhindern sollen, dass urheberrechtlich geschütztes Material widerrechtlich auf Plattformen veröffentlicht wird. Hier wird befürchtet, dass auch legale Inhalte rausgefiltert werden könnten.
Am Ende sah es dann aber so aus, als ob jetzt aus der Reform des europäischen Urheberrechts doch etwas werden könnte. Nur wurde jetzt tatsächlich wieder die Notbremse gezogen und die Reform wieder verschoben. Wir haben mit der EU-Abgeordneten Julia Reda von der Piratenpartei darüber gesprochen, woran das liegt.
Aktuell gibt es im Rat, also unter den nationalen Regierungen, keine Einigung auf einen bestimmten Text dieser Richtlinie. Die Bundesregierung unter anderem ist nicht dazu bereit, Upload-Filter für kleine Unternehmen zu akzeptieren, während die Regierung von Frankreich nicht bereit ist, dem Artikel 13 zuzustimmen, wenn er nicht für alle Unternehmen gilt. Da wird jetzt groß verhandelt und am Ende muss eine qualifizierte Mehrheit im Rat einer Version des Textes zustimmen und der muss dann nochmal mit dem Parlament ausverhandelt werden, bevor es zur endgültigen Abstimmung kommt. Das heißt, da ist jetzt noch alles offen.
Aber es haben sich ja im Prinzip mehrere Staaten gegen die Reform gestellt. Jetzt klingt es aber so, als wären da Frankreich und Deutschland das Zünglein an der Waage.
Es sind 11 Länder, die im Rat mit dem Text nicht einverstanden waren. Und das ist grundsätzlich nicht genug, um ein Verfahren zu stoppen. Das geht nur dann, wenn diese Länder auch 35% der Bevölkerung Europas vertreten. Und das schaffen sie eben nur dank Deutschland. Das heißt also, wenn Deutschland sich jetzt umstimmen lässt durch Frankreich und den Upload-Filtern doch zustimmt, dann wäre diese Blockade erstmal aufgehoben. Da ist natürlich jetzt Justizministerin Barley besonders gefragt, die fürs Urheberrecht zuständig ist. Denn im Koalitionsvertrag steht ja eigentlich drin, dass sich die Bundesregierung gegen Upload-Filter beim Urheberrecht ausspricht.
Ja, und es geht da um die kleineren Unternehmen. Wäre es denn aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Regelung, die kleinen Unternehmen auszuschließen, sie vor Strafen zu bewahren?
Ich sage mal so, der Artikel 13 ist eigentlich für kein Unternehmen richtig umsetzbar. Also dort wird praktisch Unmögliches verlangt, nämlich Urheberrechtsverletzungen zu erkennen, bevor sie überhaupt passiert sind. Ich denke, große Unternehmen werden sich vielleicht mit ihren Rechtsabteilungen behelfen können oder besonders ausgeklügelte Upload-Filter entwickeln, wie das vielleicht Google oder Facebook tun. Für die kleinen Unternehmen ist das ganz unmöglich. Das heißt aber nicht, dass wenn die Schranke für diese kleinen Unternehmen eingeführt wird, dass dann mit Artikel 13 alles in Ordnung wäre. Denn wir nutzen natürlich alle auch im Alltag große Plattformen. Und wenn dort die Filter einfach legale Nutzungen wie Parodien in Zukunft sperren, dann ist das natürlich für die Nutzer trotzdem eine große Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit.
Frau Reda, gerade Artikel 11 und Artikel 13, das sind ja die beiden Knackpunkte, über die so viel diskutiert wird, eben das Leistungsschutzrecht und die Upload-Filter. Das sind im Prinzip die beiden Probleme. Aber welche Bestandteile des Urheberrechts finden Sie denn gut und richtig?
Also es gibt große Teile dieser Richtlinie, wo sich Parlament und Rat schon grundsätzlich geeinigt haben. Da sind neue Möglichkeiten für Bildung und Wissenschaft dabei. Es gibt einen besseren Schutz von Urhebern vor unfairen Verträgen und mehr Transparenz darüber, wie viel Geld zum Beispiel die Verlage mit den Werken tatsächlich verdienen. Und das sind alles sinnvolle Änderungen. Das heißt also, es wäre eigentlich schade, wenn diese sinnvollen Änderungen nicht vor der Europawahl verabschiedet werden. Aber solange Artikel 13 und Artikel 11 Teil dieser Richtlinie sind, könnte am Ende alles scheitern. Insofern schließe ich mich dem an, was teilweise inzwischen sogar manche Aspekte der Unterhaltungsindustrie, wie zum Beispiel die Filmindustrie, sagen. Vielleicht lassen wir Artikel 11 und 13 lieber ganz weg und verabschieden den Teil der Richtlinie, auf den sich alle einigen können.
Wäre das denn tatsächlich eine realistische Möglichkeit?
Also möglich wäre das jederzeit. Die Europäische Kommission sollte da am besten das Signal geben, um den Vorschlag entsprechend zu ändern. Aber grundsätzlich steht es Parlament und Rat frei, diese Richtlinie auf jede Art zu ändern, wie sie ihnen passt. Natürlich gibt es großen Druck immer noch aus der Musikindustrie, die Upload-Filter beizubehalten. Allerdings ist mir nicht ganz klar, warum sie eigentlich darauf bestehen. Denn ursprünglich war ja mal das Ziel, dass YouTube mehr Geld an die Musikurheber bezahlen soll. Aber das erreicht der Artikel 13 schon lange nicht mehr, denn da steht drin, wenn eine Plattform Upload-Filter einsetzt, dann muss sie nicht bezahlen. Und es ist natürlich völlig klar, dass YouTube bereits Upload-Filter für Musik hat. Insofern wird sich da für die Musikurheber überhaupt nichts verbessern. Ich glaube, es wäre also eigentlich in jedermanns Interesse, diesen Artikel einfach komplett zu entfernen.
Sie haben nun 2,5 Jahre verhandelt. Es hat Kampagnen gegeben, es hat Proteste gegeben, es hat Lobbyarbeit gegeben. Sie selbst haben sehr viel Zeit mit dieser Reform verbracht. Sollte die Reform am Ende völlig scheitern, wer würde denn am meisten verlieren und wer am meisten gewinnen?
Also wenn die Richtlinie vollständig abgelehnt wird, das wäre wahrscheinlich vor allen Dingen ein Armutszeugnis für Kommissar Oettinger, der ursprünglich ja diese Richtlinie vorgeschlagen hat. Er hat vielleicht versucht, auf der einen Seite zu viele Partikularinteressen zu bedienen und am Ende nichts vorgeschlagen, was wirklich mehrheitsfähig ist. Ich glaube aber, es ist, auch wenn diese Richtlinie sinnvolle Aspekte enthält, die wir bewahren sollten, immer besser, sich die Zeit zu nehmen und wirklich eine Lösung zu finden, die für alle in Ordnung ist. Das heißt, es besteht neben der Ablehnung oder Zustimmung auch noch die Möglichkeit, dass die Reform auf die nächste Legislatur verschoben wird und wir uns nochmal wirklich genau mit Alternativen zu den Upload-Filtern auseinandersetzen.
Aber was wäre das für ein Zeichen an die Tech-Unternehmen, dass die EU das nicht auf die Reihe bekommt?
Naja, die Tech-Unternehmen haben bei diesem Thema, glaube ich, ganz unterschiedliche Interessen. Also es wird zum Beispiel immer gesagt, die Upload-Filter müssten kommen, um etwas gegen Facebook und Google zu unternehmen. Es ist jetzt aber rausgekommen, dass die bei der Europäischen Kommission schon lange für Upload-Filter werben, weil sie natürlich die Unternehmen sind, die diese Technologie entwickeln und dann auch an kleinere Plattformen verkaufen können. Das heißt also, es mag sein, dass die mit bestimmten Aspekten der Reform unzufrieden sind, aber mit den Upload-Filtern sind sie eigentlich völlig einverstanden. Insofern sollte man eher aufpassen, dass man ihre Machtposition durch die Verabschiedung von Upload-Filtern nicht noch verstärkt.
Die Reform des europäischen Urheberrechts wurde verschoben, wieder einmal. Wir haben mit der EU-Abgeordneten Julia Reda von der Piratenpartei darüber gesprochen, woran das liegt.
Jetzt Musik, die sich jeder runterladen kann. Sie ist unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht, wie alle Songs, die Sie hier bei Breitband im Deutschen Funkkultur hören können. Dieser hier kommt von Thinnen und heißt I Want You.
You want me to?
I Want You von Finnen bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Das ist ein Produzent aus Macclesfield, nicht weit von Manchester entfernt, und er knüpft so ein bisschen an die 90er Jahre Manchester Electronic Tradition an, allerdings nicht ganz so Dance and Drive Stil wie damals, sondern ein bisschen entspannter.
Ja, und wo wir gerade bei entspannt sind, was Schönes für die Nerven, stelle ich hier mal folgende Frage ins Radio. Wo lassen sich Vögel am besten beobachten? Im Park, im Wald, im Garten? Die richtige Antwort lautet möglicherweise vor dem Computer. Das behaupten zumindest Hobby-Ornithologen, die über die Naturerlebnisse in dem Videospiel Red Dead Redemption 2 staunen.
Aktuell das erfolgreichste Spiel auf dem Markt. Ein Cowboy-Epos, das einem eine ganze Welt erschließt. Das ist so eine faszinierende, detailverliebte digitale Simulation Nordamerikas im ausgehenden 19. Jahrhundert, in der man einige eher unerwartete Entdeckungen machen kann.
Ja, denn während man mit der Knarre durch die Gegend zieht, gibt es auch ordentlich etwas zu gucken. Zum Beispiel Vögel. Tenniskogel hat für Breitband nach ihnen Ausschau gehalten.
Eine Bande aus Outlaws kämpft sich durch die letzten Tage des Wilden Westens, nur um zu erkennen, dass ihre Zeit vorbei ist. Ein tragisches Cowboy-Epos in der Tradition des Anti-Westerns. Für die meisten Spieler klingt das so.
Ladies and gentlemen, this is a robbery.
You'll never change. I know that.
You have to love yourself afar.
Aber für einige wenige Menschen sind es diese Sounds, die das Spiel definieren.
Es ist ein gigantisches Spiel und es ist absolut voll mit Vögeln und anderen Tieren.
Das ist Nick Lund. Er ist ein Birder, ein Vogelbeobachter.
Ich war wirklich beeindruckt. Es gibt ein paar kleine Fehler, aber alles in allem ist es eine sehr immersive Naturerfahrung. Ein Riesenspaß für uns Birder.
For birders and people who are oriented that way.
Nick Lund arbeitet für die Audubon Society, eine NGO, die sich für die Bewahrung von Vogelarten in Nordamerika einsetzt. Lund beschäftigt sich mit der medialen Darstellung der Tiere.
Die Vögel in Film und Fernsehen sind meistens falsch. Falscher Kontinent, sollten gar nicht da sein.
Doch Red Dead Redemption 2 ist anders.
Es ist voll mit Dutzenden realen Spezies, die es korrekt repräsentiert. Ein absolut neues Level der Darstellung der Tierwelt.
Nachts etwa hört man das sanfte Uhu der Eulen im Wald. In den sumpfigen Bayous krächzen die Reiher und Adler jagen im Flachland nach Schlangen und Hasen. Nick Lund beobachtet sie alle durch ein Fernglas. Die meisten Spieler kommen aber anders in Kontakt mit der Vogelwelt. Sie jagen die Vögel. Für ihr Fleisch und ihre Federn. In Foren tauschen sie Jagdtipps aus oder fragen nach dem Habitat seltener Arten. Besonders Reiherfedern sind wertvoll. Im Online-Multiplayer-Modus sind sie eine gute Einkommensquelle. Auch das ist realistisch.
Die Vögel wurden im 19. Jahrhundert für Mode gejagt. Und unsere Audubon Society wurde damals gegründet, um sie zu beschützen. Und das ist interessant, denn Red Dead Redemption spielt ja genau in dieser Zeit. Die Jagd nach Reiherfedern ist sogar eine Mission im Spiel.
Killing herons and egrets for their plumes is one of the missions you can do.
$2.50 gibt es für besonders seltene Reiher. Gedanken über die Tiere machen sich die Spielfiguren nicht. Sie sind ja im Überfluss vorhanden. Genau diese Denkmuster führten in der echten Welt zur Ausrottung von Vogelarten wie dem Carolinersittich, einer Papageiart. Mit diesem Wissen wirkt die Jagd im Spiel ganz schön makaber. Und das könnte Absicht sein.
Wenn du nach einer Reise durch die Berge und die Prärie in die eng verschmutzten Straßen einer Stadt kommst, du spürst einfach, dass etwas verloren gegangen ist.
Und genau das ist das große Thema des Spiels, die zerstörerische Kraft des Menschen, die Natur zurückdrängt. Der brutale Fortschritt, der ein Land umpflügt. Aber auch die Gedankenlosigkeit der Cowboys, die nicht verstehen, was sie gerade verlieren, was sie selbst ausrotten. Gejagt hat Nick Land trotzdem.
Oh
ja, ich glaube, jeder Birder hofft insgeheim, so nah an die Tiere heranzukommen.
Und so lässt Red Dead Redemption 2 selbst Hobby-Ornithologen spüren, worum es im Spiel wirklich geht. Das zu erfahren, was die Realität nicht bietet. Oder vielleicht nicht mehr bieten kann. Ein schöner Kunstgriff.
Dennis Kogel mit den Vogelbeobachtungen von Red Dead Redemption 2. Seine Beobachtungen hat Nick Land übrigens in einem sehr lesenswerten Beitrag für die Audubon Society aufgeschrieben. Der Artikel wurde auch im britischen Guardian veröffentlicht. Die Links dazu gibt es in der Sendungsübersicht deutschlandfunkkultur/breitband.
Dort finden Sie auch im Laufe des Nachmittags unseren Podcast. Eignet sich auch sehr zum Mitnehmen, sollten Sie es doch mal in die echte Natur da draußen schaffen. Ja, das war auf jeden Fall Breitband für heute. Nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk Kultur geht es weiter mit dem Theatermagazin Rang 1 und Susanne Burkhardt, unter anderem mit der Frage, was davon zu halten ist, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne Mikrofone tragen.
Und wir sind Jenny Gensmer und Tim Wiese und verabschieden uns mit Anxiety Machine, Caffeine Jitters.
Das ist Musik über das leichte Zittern nach zu viel Kaffee. Lassen Sie sich Ihre Tasse am Samstag trotzdem schmecken. Schönes Wochenende.